Flüchtlingsgärten, ein integratives Gartenbauprojekt. So lautet der Titel eines Projektes in Erfurt, das gerade am Erfurter Drosselberg läuft. Ein gemeinschaftliches Gartenprojekt. Träger des Ganzen ist der Verein, aufpassen, jetzt wird's lang, zur Förderung der ökologischen Bildung. Vom Verein sind heute Jürgen Zerol und Michael Seber zu Gast im Studio. Von unserer Seite erstmal herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Michael und Jürgen, ihr organisiert den Flüchtlingsgarten am Drosselberg. Was ist das überhaupt? Ein Flüchtlingsgarten? Muss ich mir das jetzt wie so eine Kleingartenanlage vorstellen? Also ich persönlich habe seit dieser Saison sozusagen auch einen Garten und deswegen interessiert mich das Thema heute ganz besonders. Ist da ein Zaun drumherum? Wer kann da aufschließen? Was für Leute springen da rum? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also was es genau wird, das wissen wir auch noch nicht. Das ist das Spannende bei der ganzen Sache. Wir wollen versuchen, vor allen Dingen die dort wohnenden Flüchtlinge zu begeistern, mitzumachen und dann sehen, was daraus wird. Es gibt noch ein zweites Projekt, direkt parallel, einen Gemeinschaftsgarten für das Wohngebiet. Dort wollen wir die Menschen, die dort wohnen, versuchen, aus ihren Wohnungen herauszulocken in den Garten, weil das bekannte Wort lautet, der Garten ist der beste Arzt. Und mal schauen, was wir dort hinkriegen. Das Gelände wird zurzeit ein bisschen hergerichtet. Und dann wollen wir versuchen, im Sommer die Menschen zu begeistern, mitzumachen, die Pantoffeln an den Nagel zu hängen und die Hacke in die Hand zu nehmen.
Wie du schon gesagt hast, ist es erstmal ein Garten allgemein, natürlich, wie man ihn so kennt, aber mit speziellen Zielen natürlich an der Unterkunft. Da geht es eben darum, nicht nur gemeinsam zu gärtnern, was schon viel ist, sondern eben auch fachliches Wissen zu vermitteln, aber auch Sprachkenntnisse den Geflüchteten mitzugeben.
Nochmal zurück zu der Fläche, wo das Ganze stattfindet. Also sind es quasi so zwei Gartenflächen nebeneinander. Und bevor ihr das jetzt angefangen habt zu nutzen, war das vorher auch schon eine Gartenfläche oder war das eine Brache oder ein Feld oder was? Wie kann ich mir das vorstellen?
Das Gebäude war früher eine Kindertagesstätte, ist dann später genutzt worden als Ausbildungsbereich und steht seit etwa 5 bis 6 Jahren leer. So sieht auch der Garten aus. Also die Freifläche ist total verwildert. Und man sieht eben, dass dort mal ein Außengelände für einen Kindergarten war. Einige Rudimente sind noch zu erkennen. Aber es ist eben viel Arbeit zu tun, das wieder in Ordnung zu bringen und zu dem zu machen, was uns ein bisschen vorschwebt. Eben ein Garten auf der einen Seite für Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen und auf der anderen Seite für Menschen, die zunächst einmal hier wohnen. Und Perspektive soll das beides dann zusammengeführt werden. Der Gemeinschaftsgarten mit dem Flüchtlingsgarten zu einem großen Gemeinschaftsgarten. Das ist so der Plan.
Okay, danke erstmal für die Info. Nochmal zu diesem Begriff Flüchtlingsgarten. Das klingt so ziemlich nach Projektsprech, sage ich mal. Ja. Wie redet ihr denn vor Ort am Drosselberg mit den Leuten darüber? Oder sage ich mal für eure Interessierten, für die Zielgruppe oder für die Leute, die ihr eben vor Ort erreichen wollt? Wie kommuniziert ihr das denn? Hey, kommt her, wir haben einen Flüchtlingsgarten oder wir wollen jetzt zusammen gärtnern. Also ja.
Leider ist es nicht so einfach. Es ist natürlich auch für uns Neuland im Umgang mit den geflüchteten Menschen und wir versuchen viele Wege der Kommunikation auszuprobieren und momentan ist es so, dass wir verschiedene Aushänge auch in der Unterkunft machen, wir auch mit den Betreuern vor Ort das Thema besprechen, damit sie auch in den Hauszeiten es schon ansprechen können, aber auch versuchen wir durch Arbeit vor Ort ihnen zu zeigen, dass sich etwas tut, sie auch dadurch zu motivieren, mitzumachen. Und ich sag mal, mit jedem Tag, den wir dort vor Ort sind, lernen wir natürlich auch hinzu, wie man mit ihnen kommunizieren kann, weil jeder so unterschiedlich ist und deswegen auch, ich sag mal, eine andere Form der Ansprache braucht.
Okay, ihr seid demnach noch nicht ganz so lange vor Ort. Ich meine, die Saison hat ja letztlich auch erst angefangen, wenn wir jetzt mal so im Garten von der Gartensaison sprechen. Gut, manche sind schon eher früher dran und stecken schon Kartoffeln und alles Mögliche. Aber ich würde gerne nochmal zum Ausgangspunkt zurück. Vor dem Tun gab es ja die Idee. Wie ist die Idee denn entstanden und was hat euch motiviert, sowas zu tun?
Die Idee eines Gartens auf diesem Gelände stammt eigentlich schon aus dem vergangenen Jahr 2015. Dort waren erste Gespräche mit der Stadtverwaltung, hier speziell mit dem Amt für Grundstück und Gebäudeverwaltung, die dieses Gelände eigentlich dafür als wichtig oder als passend angesehen haben. Das ist dann ein bisschen schwierig geworden, mit der Stadtverwaltung Erfurt alles klar zu bekommen. Und deshalb haben wir eben auch jetzt aus dem 1. Juni formell begonnen. Wir hätten uns gewünscht, bereits am 1. März anfangen zu können. Aber sind eben da doch eine ganze Reihe von verwaltungstechnischen Vorarbeiten notwendig gewesen. Und die Verwaltung in Erfurt hat mitunter ihre Eigenheiten, um es mal vorsichtig zu sagen. Wir haben sehr viele Leute kennengelernt, die sehr aufgeschlossen sind und das Projekt unheimlich befördert haben. Insbesondere vom Amt für Soziales haben wir große Unterstützung bekommen. Wenn wir die nicht bekommen hätten, hätten wir heute noch nicht begonnen. In anderen Ämtern gibt es eben mehr Schwierigkeiten. Ich sag mal, wahrscheinlich bedingt durch die formellen Vorschriften, die es in Erfurt halt gibt. Und im Verwaltungsbereich läuft eben nicht alles so, dass man sagen kann, da kommt einer mit einer guten Idee und los, jetzt fangen wir an. Sondern es sind eine ganze Reihe von Voraussetzungen notwendig. Und das hat uns doch eine ganze Menge Zeit gekostet. Richtig, die Saison hat eigentlich schon lange begonnen und wir würden eigentlich heute schon viel weiter sein wollen. Aber jetzt haben wir erst am 1.6. angefangen. So ist halt die Zeit heute.
Und speziell der Garten an der Unterkunft für Geflüchtete hat auch von der Idee her letztes Jahr schon begonnen im Stadtteilzentrum am Herrenberg. Dort wurde ich gebeten, von Anfang an den Aufbau des Bürgergartens zu begleiten. Und im Rahmen des Stadtteilzentrums gab es verschiedene Veranstaltungen, wie unter anderem auch das Dinner der Kulturen, wo wir schon in Kontakt mit Geflüchteten kamen. Aber wir auch festgestellt haben, dass das Angebot noch nicht so wahrgenommen wird, wie es denn wahrgenommen werden könnte. Und wir uns überlegt haben, wie können wir die Geflüchteten erreichen? Und wir uns dann gesagt haben, wir warten nicht darauf, dass sie zu uns kommen, sondern wir gehen zu ihnen. Und da ist eben durch die Nähe zum Stadtteilzentrum die Unterkunft am Drosselberg uns ins Auge gefallen und haben dann alles in die Wege geleitet, damit jetzt doch etwas verspätet, aber das Projekt nun endlich begonnen hat.
Okay, ich höre jetzt daraus, wir und es bettet sich ein in eine ganze Reihe von, ja, von Dingen, die ihr tut, um das Ankommen an anderer Menschen in Erfurt zu erleichtern. Wer steht denn hinter dem Wir, wer steht denn hinter dem Verein letztlich?
Ja, wir sind eigentlich ein kleiner Verein mit 12 Mitgliedern. Wir treten auch so nicht in der Öffentlichkeit auf, aber wir haben eine Reihe von Gartenprojekten in Erfurt bereits gemacht in den vergangenen Jahren mit gutem Erfolg. Wir haben einen Gemeinschaftsgarten gebaut, wo wir das Verhältnis zwischen Jung und Alt verknüpfen wollen, also in einer Seniorenunterkunft, also Seniorenclub kann man sagen, daneben ist eine Kindertageseinrichtung. Diese beiden Einrichtungen haben wir miteinander verknüpft, sodass heute die Kinder dort rübergehen können, von älteren Menschen lernen. Und gemeinsam halt Gärtnern, das ist das eine Projekt. Und dann haben wir einen Garten gemacht in der Berliner Straße, auch einen Seniorenclub, der heute so als Bürgerschaftsgarten genutzt wird, im Sommer so regelmäßig 2 bis 3 Mal die Woche zu Veranstaltungen, zu Festen, große Gartenfeste gemacht. Und das sind so die beiden großen Projekte, die uns dann angeregt haben, auch das Thema Flüchtlinge mal zu betrachten, wie man dort was machen kann. Dann kamen wir ins Gespräch mit Michael über so eine zwischenzeitlich sich mal gefundene Gruppe von Menschen, die sich Vielfältig Grün nannten. Tolle Idee eigentlich, Erfurt Vielfältig Grün zu machen. Aber auch das ist an vielen Problemen so ein bisschen hängen geblieben. Und jetzt sind wir halt dabei und sagen, jetzt machen wir das. Und das wollen wir jetzt bis November letztendlich aktiv umsetzen.
Genau. Und es ist immer wichtig, Kooperationen mit vielen verschiedenen Partnern zu nutzen, da man auch stärker dann auftreten kann. Und hinter dem Stadtteilzentrum, was ja die Grundlage meiner Arbeit ist, steht dann Plattform e.V., der im Auftrag der Stadt eben dieses Zentrum entwickelt. Und für den Garten speziell hat sich der Verein Art for Life im Endeffekt auch gefunden. Und um die Arbeit des Vereins zukünftig auszurichten, war es wichtig, auch eine Satzungsänderung vorzunehmen. Und deswegen haben wir festgestellt, wir alleine können das Projekt an der Unterkunft auch nicht realisieren. Und da kam es dann zu dem Kontakt, wie Jürgen es schon angesprochen hat. Und dadurch haben sich Synergien gebildet, dass wir trotz der etwa Verspätung aber dennoch jetzt schon endlich anfangen konnten. Und aufgrund der ganzen Erfahrungen, die der Verein mitbringt, ist auch die Perspektive der Entwicklung sehr gut.
Michael und Jürgen, ihr haucht diesen Sommer einem Grundstück in der Karl-Zeiss-Straße in Erfurt Leben ein und lasst dort, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Pflanzen und Ideen sprießen, aber auch Begegnungen zwischen Menschen, konkret zwischen Geflüchteten und Einheimischen in Erfurt. Was genau passiert denn gerade vor Ort in dem Flüchtlingsgarten? Wächst da das Unkraut oder was ist da gerade so los?
Unter anderem auch Unkraut, ja, aber auch die Bäume, die Hecken, die wuchern einfach und aber es wachsen auch schon Kräuter, die darauf hindeuten, dass die Flächen schon mal gärtnerisch genutzt wurden und die sind für uns natürlich auch ein schöner Grundstock. Die werden jetzt am Wochenende ausgegraben, damit beim Umgraben die Pflanzen nicht zerstört werden, sondern erhalten werden und dann in das im Anschluss gebaute Hochbeet dann eingepflanzt werden.
Der Begriff Unkraut stört mich natürlich ein bisschen als Gärtner.
Wie heißt das richtig?
Es gibt eigentlich keine Unkräuter, sondern es gibt bestenfalls Wildkräuter.
Gartenbegleitkraut.
Oder eben, genau, oder Begleitkräuter oder was auch immer. Der Begriff Unkraut ist ja eine Bewertung. Aber die Pflanzen selbst können wir nicht bewerten. Die Pflanzen wachsen halt. Wir wollen gewisse Kulturkräuter anpflanzen. Das heißt eben auch Gemüse. Wir wollen Obstbäume pflanzen. Wir wollen Beerenobststräucher pflanzen in dem Garten, sodass auch dann später der Garten attraktiv wird, einfach gegessen zu werden. Und die meisten Kräuter, Un- oder Wild- oder Beikräuter, kann man ja essen. Es gibt nur ganz wenige giftige Kräuter, die wir hier in unseren Breiten haben. Ein giftiges ist halt die Eibe zum Beispiel, die wir nicht in unserem Garten haben wollen, weil wir davon ausgehen, dass auch Kinder dort sein können. Und die roten, leuchtend roten Beeren sind zwar jetzt vom Fleisch her nicht giftig, aber der Kern ist eben giftig. Und wenn man das einmal anfängt, solche Beeren Kindern schmackhaft zu machen, dann greifen die eben auch zu anderen roten Beeren. Und nicht alle roten Beeren sind halt für ein kleines Kind verträglich. Also wir wollen dort richtig gärtnerisch arbeiten. Dort soll Obst und Gemüse wachsen. Dort sollen schöne bunte Blumen wachsen. Dort sollen viele Gartenkräuter wachsen, die wir zum Essen benutzen können. Und wir haben gerade letzte Woche so einen kleinen Workshop gemacht mit einem kleinen, zum Kräuterratespiel und waren erstaunt, wie wenig doch die Menschen dort vor Ort oder auch Studenten oder Arbeitskräfte, die wir da oben haben, von Kräutern wissen, sie sicher erkennen können oder wissen, was man damit machen kann. Also es gibt viel zu tun, auch dort.
Also es geht nicht nur darum, die Kräuter anzupflanzen und auch dann aufzuessen, sondern auch die Leute zu informieren, was habe ich hier eigentlich gerade zwischen meinen Zähnen, wie schmeckt das, was ist das, was kann ich damit machen. Wie sieht denn so ein typischer Tag in eurem Flüchtlingsgarten aus? Wie kann man sich das vorstellen? Steht da die Tür auf, ihr seid da, sagt Hallo, kommt rein, macht mit oder wie geht das?
Auch das muss sich erst noch entwickeln. Im Moment sind wir mit einer kleinen Arbeitsgruppe von perspektivisch 7 Personen dort oben tätig. Im Moment machen wir erstmal ein bisschen Ordnung in dem Garten. Wir wollen versuchen, dass wir die Wege wieder instand setzen können, dass wir die Beete vorbereiten können, dass wir Hochbeete bauen. Gestern ist Holz gekommen aus dem Forst, dass wir Hochbeete bauen können. Und so wollen wir Stück für Stück erstmal anfangen, einen kleinen Grund zu machen. Aber Perspektive soll es dann so sein, dass wir früh um 8 da sind, das Tor aufschließen, das große bunte Schild soll leuchten, vielleicht hängen wir ein Fähnchen auf, mal sehen, dass alle wissen, jetzt ist der Garten belebt. Und dann kann jeder kommen, der will, und kann sich ein Gartengerät in die Hand nehmen und kann mitmachen. Das ist eigentlich das Ziel. Am Anfang werden wir im Flüchtlingsgarten natürlich feste Zeiten haben, weil Michael vor Ort sein soll, eben gerade um auch zu zeigen, wie gärtnern wir hier in Deutschland, wobei wir wollen nicht nach dem Bundeskleingartengesetz gärtnern, das uns ja eine ganze Reihe von engen Maßstäben aufsetzt, das wissen die kleinen Gärtner sicher zu sagen, und so regelmäßig kommt ja auch dann der Vorstand durch den Garten und guckt, was dort gemacht wird und gibt Hinweise oder Ratschläge oder spricht auch Verbote aus. Das gibt's bei uns nicht. Bei uns sind alle Kulturformen da und wir wollen vor allen Dingen auch versuchen, Recyclingmaterial zu verwenden, das wir für unseren Garten nutzbar machen können, um zu zeigen, man kann eben aus allen Dingen eben auch was Gärtnerisches machen.
Und speziell mit den Geflüchteten, wie Jürgen schon angedeutet hat, bin ich dann eben vor Ort und es wird 2 Tage die Woche geben, wo wir jeweils mindestens 2 Stunden gemeinsam im Garten aktiv sind und die Zeiten werden sich so aufteilen, dass wir nicht nur arbeiten, sondern erstmal so grob eine halbe Stunde gemeinsam besprechen, was getan werden soll, dass sie auch den Hintergrund verstehen, dann wird eben eine Stunde ungefähr gemeinsam gearbeitet und dann gibt es eben auch nochmal eine Nachbereitung, dass dann auch nochmal Ideen, Erfahrungen ausgetauscht werden können und auch der nächste Arbeitseinsatz vorbereitet werden kann.
Du, Jürgen, hattest das gerade schon angesprochen. Ihr seid jetzt nicht der typische Kleingartenverein, der nach Recht und Ordnung da verfährt und mit dem Maßband daneben steht, neben den Beeten. Das wäre auch tatsächlich meine Frage gewesen, wer da tatsächlich mitmacht. Also ob da eben Hobbygärtner aus dem Kleingartenverein auf eine Gartenbauerin aus Syrien treffen oder wer macht da eigentlich mit?
Das ist der spannende Prozess, den wir selber noch nicht kennen. Und darauf freuen wir uns sehr, dass eben solche Ideen zusammenkommen, dass eben der, ich sag mal so, der Wildgärtner mit dem Kleingartenverständigen zusammenkommt und sie sich gemeinsam über die Ideen austauschen können. Ich habe im Vorfeld eine ganze Reihe von solchen Gemeinschaftsgärten in der Bundesrepublik besucht. Insbesondere Berlin ist da, kann man sagen, ein Vorreiter der Gemeinschaftsgartenkultur. Das sind ganz spannende Prozesse, die dort ablaufen. Dort sind Integrative, also auch Menschen mit Behinderungen in die Gartenarbeit mit einbezogen. Und das ist eben auch bei uns das Ziel. Wir wollen niemanden ausschließen, sondern alle willkommen heißen. Es gibt eine kleine Ausnahme. Wir wollen niemanden dabei haben, der oben mit rechten Ideen oder menschenverachtenden Ideen sich betut. Und das möchten wir nicht. Wenn Sie sagen, wir wollen uns überlegen, ob wir nicht vielleicht eine andere Ideologie uns einfallen lassen wollen, dann sind Sie herzlich willkommen, dann reden wir mit den Leuten. Aber ansonsten möchten wir halt Völkerverständigung da oben machen. Integration, Menschen anderer Kulturen aufnehmen, wir selbst uns auch wieder kulturell bereichern. Das ist das Wichtige, denn auch die Kultur in Deutschland hat in den letzten, kann man sagen, 20 Jahren deutlich nachgelassen. Es gibt immer weniger Kreativität, es gibt immer mehr Schubladendenken und das hier und das dort und das dort. Und dieses Kreative wollen wir wieder ausgraben, gerade in der Gartenkultur. Wir wollen nichts ausschließen, was man nicht irgendwo als Kultur verwenden kann. Vom Eimer bis zur Plastikflasche, über einen alten Holzkarton, vielleicht auch eine Pappkiste, die dann nach einem Jahr eben verrottet ist und dann kommt es auf den Kompost. Aber solange kann man sie halt nutzen. Es wird also eine ganz bunte Mischung in diesem Garten passieren.
Du hast gesagt, es können im Prinzip alle Menschen mitmachen, außer die, die ja eine rechte Meinung vertreten oder die auch Geflüchtete diskriminieren. Nun ist es ja so, dass ja in allen Erfurter Stadtteilen, glaube ich, auch so rechte Meinungen präsent sind, in einigen Stadtteilen mehr, in anderen weniger. Wie sind denn so bisher die Reaktionen von den Leuten vor Ort? Ihr habt gesagt, der Garten ging ja, oder das Projekt begann erst im Juni so richtig, ne? Oder wird jetzt im Juni erst richtig losgehen, aber die Leute, die drumherum wohnen, die bekommen ja schon mit, hey, hier passiert was, hier sind immer Leute in dem Garten, hier werden bald Hochbeete gepflanzt. Wie sind denn da bisher so die Reaktionen von den Anwohnerinnen?
Unsere bisherigen Erfahrungen sind positiv. Wir haben bisher noch keine Drohanrufe bekommen oder Drohgebärden bekommen von irgendjemandem. Ich glaube im Gegenteil, wenn die Menschen sehen, dass wieder ein Stück verwildertes Gelände Urbau gemacht wird und wieder zu einem vielleicht sogar Mittelpunkt des Einwohnerkultur werden kann, denke ich mal, werden wir auch viele Menschen finden, die da mitmachen. Das ist also unsere Überzeugung, sonst wird man das nicht machen. Wir sind davon fest überzeugt, dass die Menschen dann kommen, wenn es richtig losgeht, wenn wir die ersten Hochbeete gebaut haben und da unten hämmert und geklopft und gesägt wird. Dann guckt schon mancher auf den Balkon, was passiert denn eigentlich da unten, und kommt und fragt, was macht ihr denn hier eigentlich? Und das sind die eigentlich, die dann kommen und fragen, die für uns die Perspektive darstellen, diesen Garten auch zukünftig zu übernehmen, mitzumachen. Und wenn es gelingt, dass wir dort einen kleinen Verein gründen aus den Anwohnern ringsherum, die diesen Garten später bewirtschaften, das wäre unser größtes Ziel.
Genau. Aus der Erfahrung am Stadtteilzentrum Herrenberg kann ich das nur bestätigen, was Jürgen gesagt hat, also dass sich mit der Zeit dann auch Leute finden werden. Und rechte Probleme gab es jetzt direkt so noch nicht. Das haben auch die Sozialbetreuer bestätigt. Beim Stadtteilzentrum hat sich zum Beispiel so letztens herausgestellt, dass wir einen Gartenbautag gemacht haben und auf dem Gelände des Stadtteilzentrums schon eine kleinere Gruppe saß von 3 Personen, die deutlich dem rechten Spektrum zuzuordnen sind, ziemlich laut ihre eigene Musik gehört haben und wir uns überlegen mussten, wie geht man damit um. Dann habe ich mir gedacht, naja, du kannst es jetzt nicht sitzen lassen, weil wir im Garten ja auch gestört werden von der Musik. Suchst du das Gespräch eben, gehst zu ihnen hin.
Hast du es gemacht?
Natürlich. Also da sage ich mir, lieber drauf zugehen, das Gespräch suchen, dass man von sich heraus sagen kann, man geht auf sie zu eben, sucht das Gespräch. Aber es war da nicht einfach. Man hat natürlich dann ihre Vorurteile mitbekommen, ihre Haltung. Aber mit ein bisschen Beharrlichkeit und Selbstbewusstsein haben sie dann auch ihre Musik ausgemacht. Natürlich mit ihren bestimmt eigenen Hintergedanken. Aber ich bin der Meinung, ich denke, dass wenn es auch eventuelle Probleme geben sollte, besteht immer die Möglichkeit, auch ins Gespräch zu gehen und eventuelle Probleme vielleicht gar nicht erst entstehen zu lassen, dem auch vorzubeugen.
Die Integration von Flüchtlingen ist ja eine, würde ich sagen, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Welche Unterstützung bekommt ihr denn von Seiten, sag ich mal, Behörde, von anderen Vereinen und so weiter? Ihr hattet vorhin schon mal angesprochen, das Sozialamt war da bisher sehr wohlwollend, oder der Plattform e.V. hat euch auch unterstützt. Es gibt ja noch eine Vielzahl von anderen Leuten, die sich so in der Stadt tummeln. Habt ihr da noch andere Kooperationen oder angedacht? Weil ihr hattet ja vorhin schon gesagt, ihr seid ja eher noch am Anfang und die Sache muss sich jetzt erstmal entwickeln.
Der Begriff gesamtgesellschaftlich ist ganz toll. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das gesamtgesellschaftlich so verstanden wird, die Politik lädt ein und die Menschen sollen es umsetzen. Mich würde insgesamt gesellschaftlich viel mehr freuen, wenn die Politik die Türen nicht nur verbal öffnet, sondern vor allen Dingen auch dafür sorgt, dass diejenigen, die mithelfen wollen, die notwendigen Voraussetzungen dafür haben. Das scheint mir manchmal auf der Bundesebene ein bisschen zu fehlen. Das Einladen ist gut, aber das Unterstützen für die, die was machen, das fehlt mir manchmal ein bisschen. So war auch der Kampf, muss man deutlich mal so sagen, finanzielle Mittel zu beschaffen, nicht einfach. Wir haben das auf uns genommen und wir haben teilweise viele Wochen dazu gebraucht, um Unterstützer zu finden. Wir haben inzwischen eine ganze Reihe Unterstützer gefunden. Das LAP als eines derjenigen Organisatoren oder der Strukturen haben uns mit offenen Armen empfangen und relativ problemlos Unterstützung zugesagt. Wir haben andere Fördergeber gefunden. Wie gesagt, das Sozialamt war federführend als verbaler und mentaler Unterstützer und auch organisatorischer Unterstützer. Die Sparkassenstiftung unterstützt uns dabei. Wir werden in dem Gemeinschaftsgarten Unterstützung bekommen vom Thüringer Sozialministerium, von der Ministerin. Die hat uns zugesagt, dass wir finanzielle Mittel bekommen, um ein kleines Gartenhäuschen aufbauen zu können. Wir bekommen Unterstützung von der Wohnungsbaugenossenschaft, die dort oben ihre Einwohner hat. Die finden das Projekt ganz toll. Also insofern finden wir sehr viele Unterstützer. Wir haben auch schon Unterstützer gefunden, die gar nicht aus Erfurt kommen. Wir haben eine Firma aus Kiel gefunden, die uns zum Beispiel 3 Gartenscheren spendet, die Firma Löwe. Kann man ruhig mal nennen. Bei solchen Dingen, das ist ganz positiv. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der bereit ist, so ein Projekt zu unterstützen. Wir haben noch eine ganze Reihe von Unterstützern, die wir so ansprechen werden im Laufe der Zeit. Man kann nicht alles an einem Tag machen. Manches braucht ein bisschen Zeit. Aber ich denke, dass viele Unterstützer vorhanden sind. Wir werden unterstützt vom Verein Alternative e.V. 54. Das ist ein gemeinnütziger Verein der Landtagsfraktion der Partei der Linken, kann man auch mal nennen. Als Schirmherrin hat sich eine Landtagsabgeordnete bereit erklärt, die Frau Carola Stange. Der Ortschaftsrat ist mit dabei und findet das Projekt toll. Also wir haben viele, viele Menschen, die uns heute zur Seite stehen und stützen, auf die wir zurückgreifen können. Das finden wir toll, das bestärkt uns auch in der Hoffnung, dass das Projekt gut gelingt und gibt uns immer Motivation weiterzumachen.
Michael, noch eine Frage. Ich habe vorhin so rausgehört, dass du ja dann in Person auch derjenige bist, der sich so in erster Linie mit um die Menschen vor Ort kümmern wird. Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit der Flüchtlingsunterkunft direkt? Also gibt es da auch schon Erfolgsmeldungen?
Ja, also die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Familienverband ist sehr konstruktiv. Die Sozialbetreuer vor Ort finden die Idee sehr gut, schön, dass sie auch in ihrer Arbeit dann unterstützt werden, weil sie natürlich auch recht schnell an ihre Grenzen kommen. Die Zusammenarbeit ist sehr konstruktiv. Wir arbeiten da gern und offen zusammen.
Ihr seid sozusagen ein interkultureller Garten von vielen in Erfurt, beziehungsweise auch bundesweit. Also es hat sich ja, wenn man sagen kann, so in den letzten Jahren so ein Trend entwickelt zu solchen Gemeinschaftsgärten, auch sehr bunt mit der Zusammensetzung der Menschen, die die Gärten bewirtschaften. Was würdet ihr denn sagen, macht euren Garten denn ganz besonders im Vergleich zu den anderen?
Dadurch, dass er im Erfurter Südosten ist, in einem wirklichen sozialen Brennpunkt, inmitten zwischen alten, großen Wohnblöcken, wo wahrscheinlich auch in den letzten Jahren in Erfurt versäumt wurde, sich intensiver darum zu kümmern. Und eben aufgrund der gesellschaftlichen Zusammensetzung ist zum einen das Potenzial solcher Projekte sehr groß, aber eben auch die Herausforderung, dementsprechend das Projekt dann auch umzusetzen.
Es gibt ja eine bundesweite Stiftung, die sich gerade mit dem Begriff der interkulturellen Gärten sehr engagiert. Die hatten im letzten Jahr hier in Erfurt auch eine Veranstaltung gemacht, die für unsere Perspektive sehr positiv schien. Und wir wurden eingeladen, auch von der Stadt entsprechende Förderanträge zu stellen, zum Beispiel um den Begriff der Nachhaltigkeit in solchen Gärten nach vorn zu bringen. Der Haushalt hat dann aber einen dicken Rotstift angesetzt und sämtliche Förderung dieser Hinsicht eingestellt. Und genau an der Stelle würde ich mir halt wünschen, dass es nicht nur darum geht, große Veranstaltungen zu machen oder große Gebäude zu errichten, mal schnell 5 Millionen zusätzlich im Haushalt zu bestätigen, sondern sich vor allen Dingen auch mal darum zu kümmern, was machen denn viele Kleine, da will ich gar nicht mal uns als Verein hervortun, sondern viele, viele Ehrenamtliche, die um 5 Euro, um 10 Euro, um 100 Euro ringen, um ihre Arbeit machen zu können. Und da sage ich mir schon, da muss die Stadt drüber nachdenken, die Prioritäten gegebenenfalls perspektivisch anders zu setzen. Großprojekte sind schön, sind Denkmale für den Bürgermeister, aber die helfen auf Dauer nicht, das soziale Gefüge in der Stadt in Ordnung zu bringen. Und wir haben Probleme. Eins wollen wir damit angehen, zu versuchen, diese interkulturellen Verbindungen zu stärken. Aber dazu braucht es auch den Willen der Stadtverwaltung, eines Bürgermeisters zu sagen, okay, wir schreiben nicht nur Nachhaltigkeit in schöne bunte Papiere, sondern wir kümmern uns aktiv darum, dass die, die das machen wollen, auch unterstützt werden, um es machen zu können. Da würde ich mir mehr Unterstützung wünschen in der Stadt, von allen anderen, also jetzt finanzielle Unterstützung meine ich ganz konkret, von allen anderen Fördergebern haben wir bisher sehr viel positive Rückinformationen bekommen und das macht uns, wie gesagt, den Mut auch trotz der etwas lahmen Stadt, ich sage es mal ganz bewusst so, der lahmen Stadt, hier so ein Projekt zu stemmen und anzufangen.
Also um nochmal zusammenzufassen, du wünschst dir oder ihr wünscht euch da eine Entbürokratisierung von diversen Prozessen, einfach dass Leute, die eben mal eine Idee haben, auch schneller zum Zuge kommen, dass da die Wege nicht mehr so lang sind und dass eine Stadt auch auf die kleinen Dinge sieht und nicht nur die großen Gebäude. Ihr schafft jetzt in der Karl-Zeiss-Straße eine grüne Oase, also ich stelle mir das jetzt bildlich so vor, ich schaue jetzt von oben vom Balkon hinab und sehe es dann wachsen.
Genau so. So stellen wir uns das auch vor. Und wir stellen uns vor, dass das auch in der Stadt dann Anklang findet mit den Gärten, die auch im Stadtgebiet Südost noch entstehen oder schon entstanden sind. Und dass dadurch auch ein gewisser Impuls durch die politische Führung der Stadt geht, zu sagen, Mensch, toll, dass sich Menschen finden, die sowas machen wollen. Wie können wir die unterstützen? Im Moment sieht es so aus, wir kommen und oh mein Gott, da kommt jemand, der macht uns Arbeit. Wir würden uns mehr wünschen zu sagen, toll, dass jemand da ist, das macht. Wie können wir euch unterstützen? Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und ich denke, die würde auch vielen anderen Ehrenamtlichen viel mehr Mut machen, ehrenamtlich tätig zu werden. Denn ich habe das Gefühl, dass momentan so das Ehrenamt ein bisschen am Alarmen ist, weil alle nur noch am Kämpfen sind ums Überleben.
Und eine Würdigung dem Ehrenamt gegenüber, speziell im Bereich Gärten, könnte so aussehen, da ja auch in 5 Jahren die Bundesgartenschau kommt, dass eben die solche interkulturellen Gärten, Gemeinschaftsgärten, Bürgergärten, die ja vereinzelt über die Stadt verteilt sind, auch gemeinsam die Möglichkeit bekommen, dann zum einen eben ihre einzelnen Flächen vorzustellen im Rahmen der Buga, aber eben auch auf den offiziellen Schauflächen dieses Thema darzustellen. Da gab es auch schon erste Gespräche und es sieht eben auch so aus, als ob da in den nächsten Jahren eben die Grundlagen geschaffen werden können, um solche Projekte dann auch einem größeren Publikum dann vorzustellen.
Ich höre jetzt hier raus, ihr habt Lust und auch die Motivation nach der Winterpause, weil irgendwann ist ja die Gartensaison quasi wetterbedingt dann zu Ende und alle Geräte kommen wieder in den Schuppen, werden sauber gemacht und gepflegt. Und Wollt und könnt ihr denn nächstes Jahr weitermachen? Oder wie sieht das dann aus? Wie soll es weitergehen?
Das ist eines der großen Probleme in Deutschland geworden, die sogenannte Projektitis. Dass Projekte gefördert werden, die haben einen Anfang und haben ein Ende. Und wenn wir um das Thema Nachhaltigkeit sprechen, dann ist eben das Ende häufig auch der Schlusspunkt dieses Projektes und dann sind eben gute Ideen relativ schnell zu Ende. Unsere Wünsche wären natürlich, muss man abwarten, wie das die Haushaltssituation aussieht, wenn wir solche Projekte über eine längere Zeit sicher finanziert bekämen, dass ein, zwei Teilnehmer auf Dauer dort mitarbeiten können, wenn das eben ein zweiter Hausmeister ist oder ein Gärtner, der dort vor Ort ist, das Ganze organisiert, frühmorgens das Tor aufschließt, wenn Leute kommen, die mitmachen wollen, die Gartengeräte herausgibt, die ein bisschen pflegt, in Ordnung hält und mal Neues kauft und solche Dinge. Wir als Verein sind jetzt erstmal angetreten, den Startschuss zu geben und werden natürlich, das haben wir bei den anderen Projekten auch gemacht, versuchen, in diesem halben Jahr, wo wir da oben aktiv tätig sind, auch die Struktur für das nächste Jahr zu schaffen. Das wäre schade, wenn die Arbeit, die wir in diesem Jahr leisten, dann in der nächsten vollen Gartensaison dann im Endeffekt nicht genutzt werden könnte.
Also machen wir uns schon deutlich Gedanken darüber, wie dieses Projekt zum einen vor Ort an der Unterkunft Rosselberg weitergehen kann. Wir schaffen also auch jetzt schon die Grundlagen in unserer Arbeit für eine eventuelle Weiterführung des Projektes, im Idealfall dann auch mit der Sicherheit über mehrere Jahre. Aber die Unterkunft ist ja nicht die einzige im Südosten. Also wenn es mit dem Projekt aus irgendwelchen Gründen nicht weitergehen sollte, gibt es jetzt schon ein zweites Projekt an der Unterkunft am Wiesenhügel, was in den nächsten zwei Wochen dann auch seine offizielle Eröffnung erfahren wird, sodass zum einen deutlich wird, dass der Bedarf da ist und eben gerade im Sinne der Nachhaltigkeit ist es eben nicht nur über ein paar Monate wichtig, solche Projekte voranzutreiben, sondern langfristige Ziele auch zu verfolgen.
Hierfür drücken wir euch natürlich ganz doll die Daumen, dass das funktioniert und dass euer Projekt wirklich an Nachhaltigkeit an Fahrt aufnimmt. Wenn jetzt Leute die Sendung gehört haben und sagen, Mensch, ich habe ja jetzt wirklich Bock, irgendwie mitzumachen, ich will mir die Hände schmutzig machen, ich will die Wühlmäuse vertreiben, so wie ich. wie können die Leute euch erreichen?
Zum einen können Sie an die Unterkunft gehen, dann mit der Anna Chombe reden, die Sozialbetreuerin vor Ort, können sich informieren. Wir werden auch eine Informationstafel zum einen in die Unterkunft, aber auch in andere Unterkünfte und andere Einrichtungen aushängen, dass man sich informieren kann. Unsere Arbeitszeiten vor Ort gemeinsam mit den Geflüchteten sind donnerstags 18 bis 20 Uhr. Da ist jeder recht herzlich eingeladen, aber samstags zwischen 16 und 18 Uhr. Im Projekt mit Geflüchteten. In dem Projekt des Gemeinschaftsgartens sind Montag bis Freitag von vormittags bis nachmittags immer Ansprechpartner da. Weiterhin kann man sich im Stadtteilzentrum Herrenberg auch über dieses Projekt informieren. Man kann bei den Ortsteilbürgermeistern nachfragen, die auch hinter dem Projekt stehen. Also, oder man kann sich natürlich auch direkt an den Verein zur Förderung der ökologischen Bildung wenden. Genau, also es gibt viele Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen und wir sind immer offen für jegliche Unterstützung. Und man muss sich nicht nur die Hände dreckig machen wollen, sondern es gibt im Bereich Garten vielfältige Möglichkeiten, sich zu betätigen.
Genießen, also genießen gehört ja dann auch dazu, ne? Wenn ich gehört habe, ihr wollt sozusagen, ich nenne das immer so eine süße Strecke, also wenn ich jetzt an Obstbäumchen denke, ja, und Sträucher, süße Ecke, ne?
Ja? Wir wollen auch genießen, das ist das Wichtige. Ein Garten ist nicht nur Arbeit, ein Garten ist auch Entspannung, ist Kommunikation, ist kultureller Austauschpunkt. Und wenn wir dann erstmal ein bisschen vorangekommen sind, dann werden wir uns schon einfallen lassen, wie wir die Menschen begeistern, dorthin zu kommen. Dann wird es auch kleine Feste geben dort. Und das sind immer die Anlasspunkte, wo dann die Leute doch mal gucken, wenn dort was passiert, wenn dort Musik spielt und vielleicht ein paar Luftballons in der Luft wehen, dann was ist denn da los? Und dann kommen die Leute und fragen. Und das sind so die besten Möglichkeiten, ins Gespräch zu kommen. Das werden wir auch machen.
Als direkten Hinweis möchte ich euch noch mitgeben, diesen Sonntag wird in der Unterkunft ein größerer Arbeitseinsatz stattfinden als eine Art Auftakt, wo wir vom vormittags um 11 bis nachmittags 18, 19 Uhr direkt an der Unterkunft sind. Und da am Sonntag auch unsere deutsche Fußballmannschaft ihr erstes Spiel hat, werden wir im Stadtteilzentrum am Herrenberg im Anschluss dann daran gemeinsam mit Spirit of Football das Spiel übertragen. Und auch dort hätte man dann die Möglichkeit, zu uns Kontakt aufzunehmen und sich über den weiteren Fortschritt oder Ablauf des Projektes zu informieren.
Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Über die Wühlmäuse sprechen wir nachher noch. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei eurem Projekt und zum Naschen kommen wir sicher dann vorbei, wenn es soweit ist.
Gerne.
Sehr herzlich eingeladen, ja. Heute schon.
Sehr schön. Wir haben heute gesprochen mit Jürgen Zerohl und mit Michael Seber vom Verein zur Förderung der ökologischen Bildung in Erfurt. Die beiden leiten und betreuen den Flüchtlingsgarten am Erfurter Drosselberg in der Karl-Zeiss-Straße. Es ist ein Garten zur Begegnung zwischen Anwohnerinnen und Flüchtlingen in Erfurt. Vielen Dank fürs Gespräch und ganz viel Erfolg mit eurem Garten, denn wie ihr es selber gesagt habt, der Garten ist der beste Arzt. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank auch. Danke. Tschüss.